SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich die Journalistin Petra Reisky. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie recherchieren seit vielen, vielen Jahren im Bereich der Mafia, haben viele Sachbücher veröffentlicht, sind dann dazu übergegangen, Krimis zu schreiben, weil sie selbst bedroht wurden, haben jetzt über Venedig geschrieben, auch darüber werden wir noch sprechen. Lassen Sie uns aber mit der Mafia beginnen, denn gestern gab es Schlagzeilen. Ein großer Schlag gegen die Mafia ist gelungen, gegen die 'Ndrangheta, auch mit Verbindung nach Deutschland. 31 Personen wurden festgenommen. Hatten Sie damit gerechnet?
Also ich musste immer ein bisschen drüber lachen, also nicht jetzt, weil über diese Überschriften, Schlag gegen die Mafia, ja, das ist irgendwie so ein alter Hut, würde ich schon fast sagen.
Wie würden Sie es formulieren?
Nee, also es geht im Wesentlichen darum, dass immer wieder dann von den Medien berichtet wird, das und das, also so und so viele sind verhaftet worden, was ja immer wieder passiert aufgrund der Zusammenarbeit der italienischen Polizei mit der deutschen. Meistens geschieht das aufgrund eines italienischen Haftbefehls, also ein internationaler Haftbefehl, nicht aufgrund der deutschen Gesetze, die nämlich zu der Verhaftung oft gar nicht ausreichen würden. Im Wesentlichen werden in Deutschland nur Mafiosi verhaftet, insofern sie sich des Drogenhandels schuldig machen. Geldwäsche, wenig Delikte der Geldwäsche, also abgesehen jetzt von der Baumafia beispielsweise.
Ne? Warum ist das so schwierig?
Weil die Gesetze in Deutschland dafür nicht ausreichen und das ist das größte Problem. Und darüber, also ich schlage gegen die Mafia, schön und gut, das beruhigt so ein bisschen den Bürger, das ist so ein Trostpflaster, ja, da wird was getan. Aber letztendlich wissen in Deutschland sehr wenige Menschen wirklich über die Mafia Bescheid. Und das liegt daran, dass auch die Journalisten, die über die Mafia berichtet haben, nicht nur ich, sondern eben viele, viele andere oder nach wie vor berichten, große Schwierigkeiten dabei haben, immer verklagt werden. Und wenn sie verklagt werden, werden sie nie freigeschaltet. Also sie verlieren immer diese Prozesse, ja.
Deswegen sind Sie dazu übergegangen, in Krimiform.
Und darüber würde ich mir dann Gedanken machen. Das heißt also, dass auch die Deutschen nicht wirklich was über die Aktivitäten der Mafia in Deutschland erfahren können.
Wenn man das jetzt weiterdenkt, wenn Sie sagen, die Rechtslage ist einfach so, würde ja für die Mafia bedeuten, dass sie dieses Standbein, was sie bereits in Deutschland hat, dass sie das versucht weiter auszudehnen. Wie ist die Situation?
Die Situation ist glänzend für die Mafia. Jetzt gerade also in diesen Corona-Zeiten. Ich habe neulich mal darüber geschrieben, dass in Venedig jetzt beispielsweise die Mafia auf Shopping-Tour geht, ja. Aber das ist nicht nur in Venedig so, sondern das ist auch in Deutschland so. Das Gleiche habe ich auch von Berlin gehört. Ja.
Shopping-Tour-Immobilien,
meinetwegen auch Hotels, Gastronomie, solche Dinge. Also in Venedig natürlich speziell, aber gerade Immobilien. Ja. Und gerade in dem Immobiliensektor, da ist ja die Geldwäsche eben halt sehr, sehr präsent. Und da ist eben auch eine große Lücke, eben dadurch, dass irgendwie Notare keine Ankündigungspflicht, also sie müssen nicht irgendwie bestimmte Fälle dann irgendwie zwingend melden, so wie das bei den Geldwäscheexperten dann ist in den Sparkassen oder Banken.
Wobei ich mich erinnere, vor 4 Jahren saßen wir schon mal hier und da haben wir gerade zu Beginn der Sendung darüber gesprochen, dass im Schwarzwald es gelungen war, 17 Personen damals festzunehmen. Ja, also ist das immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn es diese Berichte darüber gibt?
Ja, es ist immer im Grunde nur so ein Trostpflaster, was dann den Deutschen damit bedeutet werden soll. Wir sind nicht untätig. Ja.
Wie weit reicht das Feld der Mafia noch?
Viel, viel tiefer. Ich meine, wenn man da bedenkt, dass die Mafia hier seit 40, 50 Jahren anwesend ist und sich in den letzten Jahrzehnten hier bestens entwickelt hat, ohne dass irgendwas dagegen unternommen wurde. Und ich nach wie vor den Eindruck habe, dass viele deutsche Politiker die Investitionen der Mafia als eine Art Konjunkturankurbelungsprogramm betrachten. Und das nicht erst seit den letzten 10 Jahren, sondern das irgendwie schon seit den letzten 30 Jahren.
Sie haben früher in Sachbüchern über die Mafia geschrieben. Das haben Sie aus ganz bestimmten Gründen beendet. Warum?
Na, ich habe es nicht ganz beendet, weil ich auch noch ein anderes Sachbuch geschrieben habe. Aber das grundsätzliche Problem ist eben halt dabei, dass man sicher sein kann, dass man danach verklagt wird, ja. Und ich bin ja freie Journalistin, hinter mir steht niemand, also keine große Redaktion. Und ich habe es ja eben im Fall Augstein auch gesehen, der mich dann bei dieser Klage sofort hat fallen gelassen.
Und das war vor 4 Jahren, glaube ich?
Vor 4 Jahren, genau. Dass ich dann ein Crowdfunding gemacht habe, wo ich große Unterstützung gefunden habe, eben auch von vielen Journalisten. Das hat mich so ein bisschen mit Deutschland auch versöhnt in dem Fall, also speziell mit meinen deutschen Journalistenkollegen. Denn als ich das erste Mal verklagt worden bin 2008, zum Teil auch mit Drohung im Gerichtssaal und auch diesen Prozess verloren habe, dann hieß es dann sozusagen, ich habe immer versucht, dann die Kollegen darauf aufmerksam zu machen. Da war aber wenig Interesse nach dem Motto, okay, sie hat diesen Prozess, sie hat über die Mafia geschrieben, sie wurde verklagt, sie hat verloren, dann wird sie was Falsches geschrieben haben.
Wie schaut man in Italien da drauf?
Und in Italien ist es so, wenn man verklagt wird, nachdem man über die Mafia geschrieben hat, dann heißt es, wow, sie wird also dann wirklich den Finger in die Wunde gelegt haben. Das ist der Unterschied, ne?
Was ja so dramatisch ist von der Entwicklung her, dass sich die Mafia weltweit ausdehnen kann und dass die Rechtslage so schlecht ist. Das haben Sie eben angesprochen. Warum findet das innerhalb der Politik so wenig Interesse? Was ist da Ihre Vermutung?
Naja, weil die Menschen in Deutschland einfach trotzdem noch zu wenig informiert sind, wirklich, was es bedeutet für das einzelne Leben. Für das einzelne Leben heißt das irgendwie, das gibt... Nehmen wir einen deutschen Unternehmer. Der kann nicht mit legalen Mitteln so agieren, wie das ein mafioser Unternehmer kann, weil der eben das Geld und auch die Kontakte hat. Und alleine das sollte uns schon zu denken geben. Das heißt also, das Wirtschaftsleben irgendwie ist komplett dadurch beeinflusst, ja. Und wenn die Leute darüber mehr wüssten, könnten sie auch den Politikern die richtigen Fragen stellen. Und dann würde der Politiker natürlich auch sich den einen oder anderen Gedanken machen, weil Politiker, wie das mal ein Polizist gesagt hat, sind Wellenreiter.
Wie lässt sich das denn im Alltag spüren? Denn das kriegen wir so ja gar nicht mit. Ich kann mich erinnern, Sie hatten mal darüber berichtet, ich glaube auf Sizilien war das, da hatten dann Restaurantbesitzer Aufkleber an der Tür, dass sie sich von der Mafia distanzieren. Gibt es so etwas hier?
Naja, es gab ja die Initiative Mafia Nein Danke, die ja auch zum Teil auch in Stuttgart, ich weiß auch gar nicht, ob sie nicht so viel Rückhalt im Übrigen ja in Stuttgart hatte, glaube ich, als im Rest von Deutschland. War das irgendwie ein Versuch, darauf aufmerksam zu machen. Aber ich glaube, ich würde es noch nicht mal unbedingt jetzt auf die Pizzeria reduzieren, sondern es geht ja wesentlich um große Investitionen. Also wir reden hier von Milliarden, ja. Und das sind auch keine kleinen Italiener, sondern das sind deutsche Strohmänner, die dann investieren. Gerade in großen Bauprojekten, also bei der Baumafia wird es ja immer wieder auch angesprochen, ne? Dass da große Investitionen sind, ne?
Wie könnte dieses Thema den Bürger, die Bürgerinnen und Bürger eher erreichen? Was glauben Sie?
Indem konsequenterweise darüber weiter berichtet wird und dass eben halt auch Journalisten, wenn sie verklagt werden, dass sie unterstützt würden dann eben auch von ihren Kollegen und überhaupt von allen. Also wie gesagt, ich habe jetzt beim letzten Mal habe ich eine große Unterstützung gehabt und das hat mich wieder versöhnt. Aber ich denke mal, das ist das Wichtigste, dass wir darüber informiert werden, was die Mafia in Deutschland macht.
Sie haben jetzt diese Unterstützung erlebt, die haben Sie im Vorfeld nicht erlebt. Das macht natürlich auch etwas mit einem. Also wie viel eigene Resilienz haben Sie da gebraucht?
Also ich bin jemand, die nicht so schnell aufgibt, sagen wir mal so. Und ich bin Tochter eines Bergmanns, der mit 27 unter Tage ums Leben gekommen ist. Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und bin also ein bisschen, sagen wir mal so, ich bin auf mich selber gestellt gewesen mein ganzes Leben und dann kann ich mich auch ganz gut alleine verteidigen, ja.
Ist es für Sie eine Mission geworden, über die Mafia aufzuklären?
Nein, eine Mission nicht, aber ich lebe eben halt seit langem in Italien und deswegen weiß ich, dass die Mafia, was die Mafia weltweit macht und deswegen kann ich es nicht ertragen, dass ich dann, wenn ich nach Deutschland komme, dass dann einfach eine komplette Ignoranz darüber herrscht, ja. Ich will es nicht sagen, also das hat sich natürlich in den letzten Jahren ein bisschen geändert, aber es ist immer noch viel zu wenig. Im Übrigen auch in Italien, ist auch in Wellenbewegung, auch in Italien wird jetzt zur Zeit beispielsweise überhaupt nicht über die Mafia gesprochen. Ja.
Jetzt ist Corona das große Thema.
Jetzt ist Corona, wir reden nur noch über Corona. Und das ist die beste Zeit für die Mafia.
Als ich einmal in den Canal Grande fiel, das neue Buch von Petra Reschi. Und darin beschreiben Sie tatsächlich, wie Sie in diesen Kanal fallen. Und es ist so gut beschrieben, ich musste so lachen in dieser Situation, dass es sich liest, als hätten Sie es sich nicht ausgedacht.
Nee, ich habe es mir leider nicht ausgedacht. Ich bin tatsächlich in den Canal Grande gefallen beim Anlegen meines Bootes und da muss man irgendwie solche Taue festmachen und dann kam ein Wassertaxi vorbei und die auslösende Welle, die hat mich aus dem Gleichgewicht gebracht und ich bin ins Wasser gefallen.
Es ist ja manchmal im Leben so wie mit vielen Dingen, da passiert einem was und dann stellt man fest, ach, ich bin doch nicht alleine damit. Und plötzlich hörten Sie Geschichten von anderen Menschen, denen es genauso gegangen
war. Naja, das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich gedacht habe, das wäre eine Geschichte, die natürlich vor allen Dingen Leute Leuten passiert wie mir, die nicht in Venedig aufgewachsen sind. Aber danach haben wir dann alle Venezianer, und zwar waschechte Venezianer, dann gestanden, wie sie einem in irgendwelchen Situationen ins Wasser gefallen sind. Und es war so ein bisschen, ich habe ein bisschen daran gedacht, es wäre so etwas, was man normalerweise nur ganz verschämt erzählen würde. Aber dann hieß es dann ja, sei una di noi, ne? Du bist eine von uns.
Sie beschreiben das mit so viel Humor, dass es einfach Spaß macht zu lesen. Und dennoch ist dieses Buch auch sehr wehmütig. Zum Beispiel bereits zu Beginn des Buches beschreiben Sie Begegnungen mit Alberto. Der wächst einem so richtig ans Herz, ein alter Venezianer. Können Sie den mal beschreiben?
Ja, witzigerweise ist er auch in einem Film hier aufgetreten, der mal im SWR lief, Traumstätte Venedig. Da trat eben auch Alberto auf. Das war ein Fischer, also ist ein, ja, er war Fischer, heute ist er nicht mehr Fischer, mit dem ich lange befreundet war und der eben auch in San Pietro di Castello lebte und der mir eigentlich sozusagen die Lagune nahegebracht hat. Denn selbst wenn man in Venedig lebt, ist es nicht zwingend, dass man irgendwas über die Lagune weiß. Ja? Und er hat mir alles beigebracht, also wie der Wind weht, was die Barene, also diese Salzwiesen in der Lagune bedeuten für die Lagune, das Hochwasser, wie es entsteht und so weiter. Und wir haben also, und als ich dann mein Boot hatte und ganz stolz darauf war, ich dann ihn angerufen habe und gesagt habe, Alberto, willst du nicht mal eine Runde mit mir im Boot machen? Sagt Alberto zu mir, ja, wo bist du denn? Ich sage, ich bin hier unten im Kanal, ich bin hier vor deinem Haus, komm runter. Er sagt, er wie, in der Straße? Und dann habe ich schon gedacht, er hätte irgendwie Alzheimer oder irgendwas sowas, wäre schwer krank. Und dann stellte sich raus, ja, aber ich wohne doch nicht mehr in Venedig. Ich hatte ihn dann ein halbes Jahr oder so nicht mehr gehört. Und dann sage ich, wie, du wohnst nicht mehr in Venedig? Und er wohnt in Mestre jetzt. Das ist eine Entscheidung seiner Familie gewesen, weil seine Mutter und so weiter, die Familie, die Kinder wohnen natürlich alle in Mestre. Das ist häufig bei Venezianern so. Und als er das erzählt hat, dann... Auch man hat gesagt, er könnte nicht mehr weiter darüber sprechen und sagte dann, ich habe gesagt, wie geht's dir und habt ihr die Wohnung aufgegeben? Und natürlich haben wir die Wohnung aufgegeben und ich konnte es gar nicht fassen, dass er wirklich, er war so für mich der Inbegriff eines Venezianers. Und ich habe ihn dann nochmal angerufen und dann hat er gesagt zu mir dann das letzte Mal, ich muss Venedig jetzt vergessen. Und wenn ich nur darüber rede, kann ich wieder holen.
Ja, weil es so weh tut. Also, das ist, man merkt wirklich, wie verwurzelt die Menschen mit der Stadt sind, als zu Beginn der Pandemie die Bilder aus Venedig um die Welt gingen. Was stimmte und was waren Falschmeldungen?
Ja, das klare Wasser und so weiter. Natürlich ist es so, dass wenn kein Schiffsverkehr ist, dass in den Kanälen dann das Wasser klar ist. Das ist auch ungewöhnlich de facto. Aber dann wurde dann auch schon so ein bisschen rumgesponnen von Krokodilen, Delfine in den Kanälen. In den Kanälen waren keine Delfine. Aber vor kurzem sind im Übrigen tatsächlich mal Delfine aufgetaucht. Und zwar am Anfang des Canal Grande auf der Höhe der Salute-Spitze. Aber, und das möchte ich gerne nochmal klarstellen, das ist ein absolut denkbar schlechtes Zeichen für Venedig, denn das bedeutet, dass sich die Lagune in einen Meeresarm verwandelt hat. Das heißt also, von der Tiefe des Wassers, auch von den, dadurch hat Auswirkungen auf das Hochwasser, die Wellenbewegung ist eine andere und so weiter, die Salzhaltigkeit, das ist ein großes Problem, dass sich eben halt die Lagune verändert hat, verwandelt hat in einen Meeresarm.
Wobei das ja durchaus ein längerer Prozess ist, denn es gab dann ja Berichte, dass es hieß, ja, die Delfine draußen vor der Lagune, das ist eigentlich ganz normal.
Die draußen vor der Lagune, das war, ist auch normal. Aber dass die jetzt irgendwie bis in den Canal Grande reingeschwommen sind, da, also bis zum Anfang des Canal Grande, das ist eben nicht normal. Ne? Und das ist eben, dass sie außerhalb der Lagune sind, ist normal, aber innerhalb der Lagune, die Lagunenfische sind verschwunden. Ja? Wir haben jetzt irgendwie lauter Meeresbewohner in der Lagune. Ein Oktopus hat es neulich mal bis Piazza di Roma geschafft. Ja? Das sind einfach Anzeichen dafür, dass sich die Lagune in einen Meeresarm verwandelt hat und das ist das größte Problem für die Lagune.
Wie steht es denn aktuell um die Stadt Venedig? Sie schreiben ja, es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Stadt untergehen wird.
Ja, untergehen wird sie jetzt irgendwie in den nächsten 5 Jahren vielleicht nicht, aber wenn sie untergeht, dann geht sie unter, weil sie irgendwie niedergetreten wird, niedergetrampelt wird von Massen von Menschen. Und zwar aus dem Grunde, dass der Tourismus, es gibt zwei, die beiden größten Herausforderungen für Venedig sind einmal Overtourism und dann eben der Klimawandel. Das sind zwei Sachen. Und die aber miteinander im Grunde verbunden Klar. sind. Ja. Ich würde nur sagen, dass es die Wahrnehmung der meisten Menschen ist einfach so, ja, jetzt fahren wir nochmal schnell nach Venedig für einen Tag, bevor es ganz untergeht. Ich würde mir wünschen, wenn ein bisschen mehr Verständnis für die Fragilität von Venedig da wäre. Aber das wird eben halt häufig bei dem ganzen Konzept, was jetzt Venedig wird eigentlich verkauft als ein Gegenstand. Und das ist nicht die Schuld der Touristen, die dann kommen, sondern das ist die Verantwortung der Politiker, die Venedig regieren.
Wie ist es denn aktuell mit der Situation? Große Kreuzfahrtschiffe sind vermutlich nicht da.
Doch, sie sind ja da. Auch das eine Fake News, muss ich dringend klarstellen. Die Kreuzfahrtschiffe werden nach wie vor am Markusplatz vorbeifahren. Nach wie vor. Und das schon ab Ende Mai, Anfang Juni fahren die ersten großen Kreuzfahrtschiffe wieder rein. Es gibt alles das, was in die Welt geblasen wurde von der angeblichen Verbannung der Kreuzfahrtmonster, stimmt nicht. Aus dem einfachen Grunde, das war eine Propagandameldung, wenn man so will, der italienischen Regierung, die über ein Gesetzesdekret sich darauf bezog, das aber nur vorgesehen hatte, ursprünglich, dass die großen Kreuzfahrtschiffe über 40.000 Bruttoregistertonnen, dass die in Marghera am Industriehafen anlegen sollten. Aber 40.000 Bruttoregistertonnen, das ist so groß wie die Titanic. Das heißt, die anderen, die werden sowieso weiter am Markusplatz vorbeigefahren. Aber es gibt keine Anlegestelle bislang noch nicht in Marghera. Und die wird es nicht in den nächsten zwei, die wird es auch nicht in den nächsten vier Jahren geben. Das heißt, es wird so weitergehen wie gehabt.
Jetzt heißt es so häufig, die Pandemie hat einen Bewusstseinswandel verursacht. Wie steht es um diesen Bewusstseinswandel in Venedig?
Das ist ja das, was wir in Venedig eben kritisiert haben. Wir haben schon im ersten Corona-Jahr haben wir die ganzen Ideen für Alternativen für Venedig eben halt entwickelt. Wohingegen der Bürgermeister über Monate verschwunden war und sich irgendwie dann irgendwann mal nur mit einem halb angetrunkenen Video zu Wort meldete. Und was er will und was auch die ganzen Lobbys, es sind die Interessen in Venedig, sind einfach viel zu groß. Die der Kreuzfahrtlobbys oder anderer multinationaler Unternehmen wie zum Beispiel Airbnb. Es soll wieder so weitergehen wie vorher. Und, was ganz wichtig ist, Venedig befindet sich eben in einer Zwangsehe mit dem Festland. Das heißt also, wir in Venedig können nicht über unser Schicksal selbst entscheiden.
Sie haben Venedig eine Liebeserklärung geschrieben mit Ihrem neuen Buch und Sie beschreiben ganz, ganz viele Veränderungen in der Stadt. Eine ganz große Veränderung ist entstanden durch dieses Wohnungsmodell Airbnb, dass die Touristen sich dort einmieten. Können Sie mal beschreiben, wie sich das Stadtbild dadurch verändert hat?
Also es gibt ganze Straßenzüge inzwischen, die nur von Airbnb-Bewohnern bewohnt werden. Das heißt also, es gab da im Wesentlichen, wenn man das so will, in Venedig einen sogenannten, man kann es fast einen Bevölkerungsaustausch nennen. Ja? Das heißt also, die Einheimische werden durch Touristen ersetzt. Und das ist das größte Problem. Also aus dem Grunde, dadurch merkt man also, bei uns beispielsweise im Palazzo, in dem wir wohnen, sind die Wohnungen bis auf zwei, die von normalen Menschen bewohnt werden. Die anderen sind alle Airbnbs. Das heißt also, jemand kauft eine Wohnung, zum Teil auch schon vor Jahren, oder erbt eine Wohnung, das ist auch sehr häufig gewesen. Und dann kommt es natürlich irgendwie, wenn man damit zum Teil fast 10.000 Euro pro Monat verdienen kann mit diesen Einnahmen, auch noch steuererleichtert, ja, dann macht man das natürlich, vermietet man die Wohnung nicht normal, sondern nur als Airbnb.
Wie schauen die Venezianer da drauf?
Die Venezianer hassen das. Also diejenigen, die da noch leben, ja. Also wir dürfen es auch nicht vergessen, wir dürfen jetzt keinen Unterschied, nicht einfach die Leute, die am Festland leben und sich noch als Venezianer bezeichnen. Also wer in Venedig wohnt, ist ein Venezianer, nicht der, der auf dem Festland lebt, ja. Und das ist der große Unterschied. Das heißt also, die Leute, es gibt eben halt sehr, sehr viele Venezianer, die aufs Festland gezogen sind und dann beispielsweise die Wohnung ihrer Eltern, Großeltern oder sonst wie dann als Airbnb vermieten.
Ne? Dadurch gut verdienen und das sicherlich dann auch gut heißen.
Aber es gibt eben auch sehr viele Leute, die sich irgendwie, also auch, und das ist auch eine große Geschichte mit der Geldwäsche, also der sich dann irgendwie jemand, der sich 100 Wohnungen kauft, ja, und diese ganzen dann betreibt im Grunde wie ein großes Hotel, ja. Nur eben halt mit dem Vorteil, dass er da unter dem Deckmantel der Airbnb das macht.
Wie steht es um die Korruption in Venedig?
Also die letzten drei Jahrzehnte, muss man sagen, Venedig ist eine Stadt, die vor allen Dingen dadurch lebt, wenn der Bürgermeister seine Unterschrift oder einer vom aus dem, sag mal so, aus dieser Verwaltung eine Unterschrift beispielsweise setzt unter eine Nutzungsänderung eines Gebäudes, das bis gestern beispielsweise eine Institution, ein Amt beherbergt hat und daraus jetzt ein Hotel gemacht werden darf, dann ist das ja oft kein Zufall, weil dann der Wert dieses Gebäudes explodiert, ja. Und da sind natürlich dann auch, da ist Geld im Spiel, selbstverständlich.
Es hat ein Referendum gegeben für die Unabhängigkeit Venedigs. Das gab eine große Mehrheit. Was ist danach passiert?
Danach wurde dieses Referendum von der Regionalregierung als ungültig erklärt, obwohl es nur ein konsultatives Referendum war. Das heißt also, es war jetzt, man kann es sowieso nur als Beratung annehmen. Und dazu braucht man eigentlich gar keine richtige, so und so hohe Wahlbeteiligung. Wurde das eben als ungültig bezeichnet, betrachtet und als ungültig nicht erklärt auch. Dadurch, dass eben halt in ihren Augen nicht genügend Leute daran teilgenommen hätten. Also aber diejenigen, die teilgenommen haben, haben eben über 60% und sowohl auch von den Festlandsbewohnern. Das ist ja das Absurde, dass wir ein Referendum machen. Wir wollen über unser Schicksal abstimmen. Die Mehrheit, wir sind 50.000 Venezianer auf dem Festland, leben 180.000 und die Mehrheit hat dann irgendwie trotz alledem von 60% dann dafür gestimmt, ne?
Die Geschichte von Venedig nimmt einen großen Teil Ihrer Begeisterung für diese Stadt ein. Wie wehmütig sind Sie denn, wenn Sie durch die Stadt laufen und sehen, hier wird aus einem alten Palazzo wieder ein neues Hotel errichtet?
Ja, das ist eben das größte Problem für uns, ne? Dass also gerade, dass auch viele Ämter abgezogen worden sind, Institutionen aus Venedig abgezogen worden sind. Wenn man beispielsweise eine Genehmigung für eine Bootsanlegestelle haben möchte, muss man irgendwie ganz weit bis aufs Festland fahren, was natürlich völlig absurd ist. Und ich sehe das, sag mal so, mein Mann, der eben der Venezianer ist, der hat irgendwie die große, sag mal, Möglichkeit. Er sieht das ganz anders als ich. Also er sieht nicht, ich sehe irgendwie, oh, jetzt hier wurde wieder auch mir ein Hotel daraus gemacht. Und er sieht, hat irgendwie dann die Fähigkeit, die Schönheit der Stadt eben trotzdem immer noch wieder zu sehen. Und davon habe ich zum Teil eben auch gelernt, weil sonst würde ich auch wahnsinnig werden in Venedig.
Ist das vielleicht etwas, was die Venezianer dadurch am Leben hält, was auf der anderen Seite aber auch so schwierig ist, dadurch, dass sich dann vielleicht auch nichts verändert, dass der Aufschrei nicht laut genug ist?
Also ich denke mal, das grundsätzliche Problem ist immer wieder das, dass einfach die Mehrheit auf dem Festland lebt und die über uns bestimmt. Wie man das schön sagt, da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Venezianer also von einer großen Liebe zu Venedig getrieben werden. Und das spiegelt sich auch darin wider, dass es beispielsweise zum Teil, wie ich sagen würde, schon fast mehr Bürgerinitiativen als Venezianer gibt, die dann eben auch wirklich aufopferungsvoll sich um ihre Stadt kümmern, ja. Und es gibt welche, die sich nur darum kümmern, über öffentliche, also Wohnungen der Stadt, die leer stehen. Es gibt welche, die gegen Kreuzfahrtschiffe kämpfen. Es gibt also unendlich viele Bürgerinitiativen. Und das finde ich irgendwie auch geradezu heroisch, ne, in dieser, dass also nach wie vor versucht wird, etwas gegen diese seit 30 Jahren andauernde Politik des Verkaufs von Venedig anzukämpfen.
Sie möchten diese Geschichte, die Tradition der Stadt bewahren. Angenommen, Sie würden Bürgermeisterin Venedigs. Was würden Sie als erstes umsetzen?
Ich habe das ja mal geschrieben. Ich habe das mal in meinem Blog geschrieben, dass ich sozusagen mit einem eisernen Besen fegen würde. Sehr lustig. Also ich wäre natürlich das als allererstes dafür, die Kreuzfahrtschiffe aus Venedig, ich würde die nicht nur aus Venedig vertreiben, sondern am besten irgendwie gleich aus dem ganzen Mittelmeer, wenn es nach mir ginge.
Es braucht andere Einnahmequellen. Wo kommen die her?
Es braucht andere Einnahmequellen. Und da geht es eben, weil das war auch eine Geschichte, die wir irgendwie nach Corona dann eben versucht haben, irgendwie dafür ein Publikum zu finden. Also das zum Beispiel das ganze Arsenale, um das jetzt mal, das ist ein großer Bereich, also wo früher die venezianischen Schiffe hergestellt worden sind, steht leer. Da könnte man eben halt Handwerksbetriebe unterbringen, gerade was Schiffsbau betrifft in Venedig. Man könnte vor allen Dingen, und das ist auch eine Geschichte, die sehr interessant wäre für Venedig, eine kleine Kreuzfahrtschiffe, es gibt ja irgendwie die sogenannte Klasse Venezia, das heißt also kleine Kreuzfahrtschiffe, die mit der Lagune kompatibel sind, die könnten natürlich nach wie vor in Venedig anlegen. Das ist überhaupt nicht das Problem.
Also höre ich raus, auf die Touristen wären Sie auch als Bürgermeisterin
angewiesen. Können wir gar
angewiesen.
Nicht in Venedig verzichten. Und kein Mensch. Venedig ist seit Jahrhunderten eine Stadt, die besucht wird von vielen, vielen Menschen. Also das ist natürlich auch völlig absurd, das nur zu denken. Das würden wir auch gar nicht. Aber es muss einfach ein verantwortlicher, nachhaltiger Tourismus sein. Und die ganzen Qualitäten von Venedig, dass es eine Stadt ist, weil wir reden ja heute alle über Nachhaltigkeit, in der man zu Fuß geht, in der man auch menschliche Beziehungen, also dass ich eben über den Campo gehe und ich treffe da eine Freundin und wir reden, wir bleiben stehen und reden. Das ist nicht so wie mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Das Leben in Venedig ist eine Herausforderung an die Sinne. Und das eben zu sagen, auch dass diese gegen die Vereinheitlichung der Städte, denn es ist im Grunde, es sind ja alle Städte auf der Welt mehr oder weniger schon gleich. Venedig ist nicht gleich.
Wenn Sie so einen typischen Tag in Venedig beschreiben, was ist da ein Tageshighlight bei Ihnen?
Ach, manchmal kann es auch nur was ganz Banales sein. Beispielsweise, wenn ich zu meinem Schuster, es gibt ja immer wenige Schuster und jetzt habe ich wieder einen neuen Schuster entdeckt. Wenn ich zu dem fahre, ich muss nämlich dann übersetzen über den Canal Grande und dann setze ich mit einer Gondel über. Und wenn ich das Glück habe, so wie jetzt im Moment, dann habe ich sogar zum Teil die Gondel ganz für mich allein. Und alleine das, über diesen Canal Grande zu fahren, und das ist schon, also dieses, auch mit dem Boot zu fahren, jetzt in dieser Zeit, muss ich mal sagen, der Corona-Zeit haben wir die Stadt ganz neu für uns entdeckt. In der Regel laufe ich so durch die Gassen, weil ich weiß, ich versuche vorher zu meiden, da, das ist sehr eng, da kannst du nicht durchgehen, weil da sind immer die ganzen Reisegruppen. Dieses war jetzt nun alles nicht mehr so. Aber vor allen Dingen das Wasser zu sehen, also diese Spiegelungen auf dem Wasser zu beobachten, das war jetzt irgendwie eine ganz irre Geschichte. Weil früher war das so, wenn wir mal, das ging das nur, wir mussten im Sommer um 5 Uhr morgens aufstehen, um dann eventuell mal, wenn ich mit dem Fotografen oder unterwegs war oder mit einem Fernsehteam beispielsweise, um die dann, damit dann die Kameraleute dann diese Spiegelungen sehen konnten. Und die konnten wir jetzt ständig sehen. Und das war, oder dass man beispielsweise, dass ich irgendwie vor dem Markusdom, also ich habe immer einen großen Bogen um den Markusplatz gemacht, weil ich immer, also da waren halt diese Gruppen und man konnte da nicht durch und so weiter. Und jetzt war es so, dass ich also ganz nah vor diesen Mosaiken stehen konnte. Also das war für mich, also wir haben in den letzten Monaten da Venedig eigentlich für uns wieder neu entdeckt.
Ja, da ist Ihre Begeisterung direkt richtig rauszuspüren. Ihr Mann hat einen Handwerksbetrieb wiederentdeckt. Was ist das für ein Betrieb?
Also er macht eben halt die Lampen und die Stoffe von Mariano Fortuny. Und er als junger Mann ist er immer in das Museum Fortuny gegangen. Mariano Fortuny war ein Designer, ein Spanier, der aus Granada kam und der mit seiner Familie nach Venedig gezogen war. Schon mit seinem Vater auch aus Italien kommend. Er war Maler und Designer und der hat irgendwie ganz revolutionäre Beleuchtungssysteme entworfen.
Ganz viele Patente, ne? Das war so ein richtiger Tüftler.
Er war völlig besessen von den Patenten und er hat Kleider, die auch von Proust in der Recherche erwähnt wurden. Also das heißt, diese gefältelte Seide, die dann irgendwie eine Frau, dass sie dann aussieht wie eine griechische Göttin.
Sieht eigentlich aus, als würden nur leichte Fäden runterfallen und Murano-Glas ist, glaube ich, auch noch mitverarbeitet.
Murano-Glas beschwert das ein bisschen und das Licht, die sich darin widerspiegelt. Egal, ob man dick oder dünn ist, sieht man in diesem Kleid fantastisch aus. Und mein Mann hat dann Jahrzehnte eigentlich verbracht, damit zum Beispiel diese Fälteltechnik wiederzuentwickeln, hat dann auch Frauen noch interviewt, versucht, denen noch das letzte Geheimnis von Mariano Fortuny zu entreißen, was aber nicht möglich war, weil jeder hat nur einen eigenen Arbeitsschritt. Und es war dann Learning by Doing, dass er dann diese Fälteltechnik beispielsweise dann wiederentdeckt hat.
Wie ist denn sein Anspruch zu produzieren, wenn Sie die Geschichte Venedigs bewahren wollen? Wie geht er so ein Thema an?
Naja, das ist eben das völlig Verrückte und also eben, das ist nicht normal, sagen wir so. Mein Mann hat ähnlich wie ich so eine ähnliche, sagen wir so, Beharrlichkeit. Und er sagt eben halt, kann diese Geschichten, also die Geschichten, die er im Grunde mit seinen Produkten erzählen will, also mit den Kleidern, mit den Stoffen, mit den Lampen, das spiegelt ja Venedig wieder. Und das kann auch nur in Venedig entstehen. Und deswegen produziert er bis heute beispielsweise in einer alten Plätzchenfabrik in allen verschiedenen Lagerhallen in Venedig, was natürlich ein Riesenproblem ist im Übrigen für die Logistik und auch sogar für die Arbeitnehmer. Denn diejenigen, die bei ihm arbeiten, die wohnen ja alle gar nicht in Venedig. Die kommen dann nach Venedig, um da zu arbeiten.
Wird das geschätzt? Weil Sie sagen, es ist mit vielen Herausforderungen verbunden. Das könnten ja auch Leute eher kritisch betrachten.
Es ist ja kontraproduktiv. Das ist genau das, was man in Venedig nicht mehr möchte. In Venedig soll nur und ausschließlich touristisch bespielt werden. Also solche Räume, also solche Handwerke, alte Handwerke wieder zu entdecken, das ist nicht gefragt in Venedig. Das ist seit 30 Jahren nicht gefragt. Er wird auch nie erwähnt irgendwo, ja.
Wir wollten noch mal auf die Mafia zu sprechen kommen. Wie hat denn beispielsweise die Pandemie die Arbeit der Mafia verändert?
Also sie hat sie erleichtert vor allen Dingen, ne? Weil jetzt nun ganz viele in eine wirtschaftliche Notlage geraten sind. Also wir können das in Venedig beobachten. Da wurde auch ständig jetzt in der letzten Zeit darüber berichtet, dass es eben halt bizarre Investitionen, also die auffällig waren, also für die Finanzermittler, dass also Wucherer unterwegs waren. Das ist ja ganz häufig gewesen, im Übrigen auch in Norditalien, dass da Wucherer sich gerade diese Handwerksbetriebe, die sich in Norditalien und im Veneto eben halt befinden und dann eben halt auch kleine Familienbetriebe, Hotels, Restaurants und so weiter aufkaufen, die jetzt natürlich irgendwie in große Schwierigkeiten geraten sind. Also wir haben ja seit Ende 2019 sind viele Unternehmen in Venedig bankrott gegangen.
Die Mafia profitiert davon. Haben die Ermittler das dadurch auch mehr auf dem Schirm? Welchen Eindruck haben Sie da?
In Venedig auf jeden Fall, also in Veneto auf jeden Fall. Das ist eine Geschichte, dass auch alle wussten, dass mit gerade so in Notsituationen, dass die Mafia gerade davon immer profitiert. Also das ist irgendwie eine Geschichte, die schon öfter sich in anderen Zusammenhängen auch ergeben hat, beispielsweise nach Erdbeben oder und so weiter. Aber in diesem Fall jetzt ist das irgendwie sehr wichtig, weil sich dann auch das noch irgendwie noch negativer dann eben langfristig auf Venedig auswirken könnte, wenn gerade diese Hotels dann eben halt auch zur Geldwäsche vor allen Dingen benutzt werden.
Sie wollen daran arbeiten, diesen Mythos Mafia zu entzaubern, weil es den für viele einfach gibt. Ist Ihnen das gelungen?
Also ich mache jedenfalls weiter, sagen wir so. Aber der Mythos der Unbesiegbarkeit, ne? Und das ist ja auch, das wird leider auch in vielen Filmen und auch in vielen Büchern. Und das ist das, was ich vor allen Dingen immer wieder klar machen wollte. Der Mythos der Unbesiegbarkeit wird eigentlich von Filmen und Büchern mehr aufrechterhalten, als dass die Mafia damit kritisiert wird. Also wenn man die Brutalität beispielsweise der Mafia beschreibt, tut man der Mafia damit irgendwie nur einen großen Gefallen, indem man sie als noch unbesiegbarer irgendwie darstellt. Aber das ist ja gar nicht so. Mir war wichtig, eigentlich immer wieder diese Grauzone zu beleuchten. Das heißt also, die Mafia ist ja kein Fremdkörper, sondern sie lebt mit uns und auch oft dank uns. Ja? Und das wollte ich einfach zeigen, wie viele Leute da mit einfach die Mafia unterstützen, willentlich und unwillentlich.
Was Sie gerade angesprochen hatten mit den Filmen und dem Mythos, da hatte uns aus Augsburg Johann Deiminger geschrieben und sagt ja, die Bevölkerung weiß doch im Grunde Bescheid über die Mafia. Es gibt mindestens 5 erfolgreiche Mafia-Serien bei Amazon und Netflix. Und da würde auch über die Hintergründe berichtet. Wenn Sie jetzt sagen, ja, wir unterstützen das auch, was kann denn jeder Einzelne tun, um die Mafia nicht zu unterstützen?
Naja, einfach sich erstmal informieren und zwar aber nicht über Filme, weil in den Filmen trotzdem alle immer wieder sehe ich eben, also ich habe es immer bei allen Filmen gesehen, dass die Mafia immer wieder brutal dargestellt wurde und dass dann eventuell ein kleiner Unternehmer, der deutsche Unternehmer, wenn überhaupt, am Rande als eine Randfigur auftauchte. Aber die Tatsache, dass einfach, wir müssen einfach eine Sensibilität dafür entwickeln, dass die Mafia auch ein politisches Problem ist. Und solange wir da nicht irgendwie Politiker haben, die sich auch wirklich dagegen engagieren, die überhaupt mal das Wort aussprechen. Das Wort Mafia wird doch von keinem deutschen Politiker jemals in den Mund genommen.
Haben Sie je positive Beispiele aus der Politik erlebt?
Aus der Politik bislang, ehrlich gesagt, noch nicht. Also ich kann mich jetzt nicht sofort daran erinnern. Das Einzige, was ich positiv immer in Erinnerung habe, waren die Ermittler. Also das heißt also Staatsanwälte, Deutsche jetzt, ne, deutsche Staatsanwälte und Polizisten, gerade der Bund deutscher Kriminalbeamter, die sich also wirklich sehr dafür engagiert haben und die ja auch irgendwie letztendlich irgendwie darunter leiden, in dem Sinne von, dass sie einfach zu wenig Personal haben, dass sie nicht genügend von der Politik auch unterstützt werden.
Auch noch ein wichtiges Thema. Wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ich sage erstmal herzlichen Dank bis hierher, Petra Reski.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.